Wir leben in einer Welt, die sich oft anfühlt wie der Tanz auf dem Vulkan. Geprägt von Krisen und einer ganz, ganz tiefen Sehnsucht nach Sinn. Der Influencer Wayne Interessierts versucht in letzter Zeit auf eine sehr humorvolle Art und Weise in einem Gespräch mit der fiktiven Person des Gestern die Nachrichtenlage zu verarbeiten. Und dabei spürt man immer wieder die tiefe Verunsicherung. Er nennt nicht nur so die Krisenherde, das, was so um uns herum passiert, sondern er ringt immer wieder damit, mit dem Schmerz, mit dem Leid, mit auch der Hoffnungslosigkeit und versucht, sich immer wieder an kleinen Hoffnungsschimmern festzuhalten. Und man merkt, dass die Gleichgültigkeit gegenüber Religion abgelöst wird von vielen Menschen durch eine tiefe Sinnsuche und Orientierung. Und so finden sich eine vermehrte Anzahl an Menschen, die unterschiedliche Reinigungsrituale vornehmen, dafür sogar in den Urwald nach Südamerika reisen, um mit psychedelischen Drogen das, was an Schuld, das, was an Schmerz, an Wunden da ist, von irgendwelchen Geistern reinigen zu lassen. Andere zieht es dann nicht nach Südamerika, sondern sie gehen pilgern, versuchen irgendwie Sinn zu finden. Der andere große Ausweg in dieser Welt, die auf dem Vulkan tanzt, ist diese Gefühle und diese Fragen, diese Sehnsüchte nach Sinn zu betäuben. Eine vermehrte und eine immer steigendere Anzahl an Menschen, die Substanzen missbrauchen. Drogenkonsum steigt, gerade bei denen, die die Psyche beruhigen. Eine tiefe Sehnsucht nach Orientierung und Sinn. Und Laura hat zusammengefasst, wo wir uns gerade im Epheserbrief befinden. Paulus antwortet im Grunde in eine Situation einer Gemeinde, die so viele Angebote hat wie in Ephesus, dass er ihnen Identität zuspricht und er deutlich macht, hey, ihr lebt nicht mehr in der Finsternis, ihr gehört zum Licht. Es gibt Orientierung, es gibt Hoffnung, es gibt Perspektive, es gibt eine Zukunft. Und das entfaltet er in diesem Abschnitt in Epheser 5. Und heute schauen wir uns nicht diesen Identitätsmarker an, das haben wir das letzte Mal sehr stark gemacht, sondern wir schauen uns die Konsequenzen an und was es bedeutet, im Licht zu leben. Und wir schließen im Grunde an die Verse an, die Laura gerade vorgelesen hat. Sie hat schon eine super Zusammenfassung gemacht, deswegen werde ich da jetzt nicht tiefer reingehen. Aber Paulus entfaltet, dass es ein Leben im Licht, das weise ist und geisterfüllt, nicht eine moralische Überlegenheit bedeutet, sondern eigentlich eine Antwort auf die Gnade Gottes ist, die uns ins Licht geholt hat. Also unser Leben im Licht ist nicht, hey, ich bin besser als die anderen. Ich stehe im Scheinwerfer Gottes, weil ich so toll bin. Nein, das Leben im Licht ist eine Antwort auf das Licht der Gnade, das mich herausgeholt hat aus der Dunkelheit und hineingesetzt hat in eine neue Identität. Nicht, weil ich es verdient habe, sondern weil er so liebevoll ist. Und das Leben im Licht ist das Bestreben und der Versuch danach, durch die Stürme des Lebens in diesem Licht zu bleiben. Denn dazu fordert uns Paulus in diesem Abschnitt immer und immer wieder auf. Und wir schauen uns jetzt den Nachfolgeabsatz an, Epheser 5, die Verse 15 bis 20. Und wir lesen nach der Basisbibel. Und Paulus schreibt, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Also Leben im Licht bedeutet, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit und macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständlich sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Erste, was Paulus hier anmerkt zu einem Leben im Licht, ist das Ergreifen des göttlichen Momentes. Und er beginnt diesen Absatz mit sehr starken Imperativen, mit Aufforderungen. Das Leben im Licht. Und Paulus, für Paulus ist es keine Option, sondern Paulus macht deutlich, achtet, seid wachsam, seid bereit. Und zwar nicht so halbherzig. Meine Frau nervt eine Sache, ein Wort, immer wieder. Das Wort eigentlich. Weil sie sagt, das gibt keine Sicherheit. Das hat nichts damit zu tun. Und was schlimmer für sie war, in Tadschikistan habe ich ihr gesagt, es gibt eine Lektion, die musst du lernen in Tadschikistan, sonst überlebst du nicht. Du musst 5 gerade sein lassen. Meine Frau als ordentliche deutsche Frau sagt, 5 sind nicht gerade. Das ist einfach nicht so. Das ist nicht die Realität. Und wozu Paulus hier auffordert, ist akribisch, genau zu sein. Das ist das Wort, was für sorgfältig da steht. Tadschiken sind nicht so akribisch. Die gucken, wie es mit der Zeit passt. Ob sie eine Viertelstunde später kommen, kann auch mal eine halbe Stunde sein. Paulus sagt, ey, in eurem Leben im Licht müsst ihr akribisch, sorgfältig, bewusst darauf achten, wie ihr euer Leben führt. Ihr könnt es nicht mit dem halben Hintern machen. Das geht nicht. Ihr müsst bewusst dieses Leben führen. Denn das ist Weisheit. Und er spricht hier nicht voller Dummheit. Und er benutzt hier in diesem Abschnitt immer wieder Kontraste. Nicht so, sondern so. Nicht so, sondern so. Nicht voller Dummheit. Und hier geht es nicht um Intellekt. Es geht hier um Weisheit. Und Weisheit hat nichts mit Intellekt zu tun, sondern darum, lebe ich das, was gut ist und lebensfördernd ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich intellektuell beschränkt bin, sondern lebt euer Leben nicht so, dass es im Grunde am Ende leer läuft, ins Leere läuft. Denn das wäre töricht, das wäre dumm. Das würde an dem Ziel dessen vorbeilaufen, wozu Gott euch eigentlich berufen. Macht das Beste, kauft das Beste aus eurer Zeit aus. Er verwendet hier ein Wort, was sehr bewusst die Kosten überschlägt und sehr bewusst vorgeht. Paulus fordert hier also die Gemeinde in Ephesus und uns damit auf, unser Leben nicht einfach so dahin zu leben. Der Weg ist das Ziel und wir gucken mal, was unterwegs passiert und schauen. Paulus macht deutlich, nein, das Leben im Licht ist ein bewusstes Leben und ein Hinschauen. Und macht das Beste aus eurer Zeit. Und das Wort, was hier für Zeit steht, ist der Begriff des Kairos. Und Thomas hat vor einiger Zeit über den Kairos schon mal gesprochen. Ihr könnt euch die Predigt gerne mal anhören. Der Kairos bezeichnet einen bestimmten Zeitpunkt, ein göttlicher Moment. Es ist, als ob Gott etwas vorbereitet hat und es ist was ganz Besonderes. Und Paulus macht heute, es sind gerade schlimme Zeiten. Darum achtet doch darauf, wo Gott einen Moment schenkt, der besonders ist. Und er fordert uns auf, wachsam in diesem Leben zu sein. Uns nicht ablenken zu lassen von allen möglichen Dingen, die nach unserer Aufmerksamkeit heischen. Und unsere Zeit ist echt gefährdet in dieser Hinsicht. Die junge Generation kennt einen Begriff, die Älteren werden sich fragen, was das zu bedeuten hat, aber der Begriff des Doomscrawlings ist allen jungen Leuten ein Begriff. Doomscrawling ist ein im Grunde in eine Verdammnis scrollen, weil sie in den sozialen Medien immer wieder weiterwischen, scrollen und damit im Grunde abtauchen und gar nicht merken, wie viel Zeit, wie viele Stunden sie damit verbringen. Es ist ein Fluchtmechanismus in eine virtuelle Welt, die immer wieder Dopamin, irgendwelche Glückshormone ausschüttet, aber dabei verpassen sie das, was gerade da ist, wo Gott vielleicht gerade einen Moment schenkt, der besonders heilig ist, wo er uns einlädt. Und Paulus nimmt das nicht auf die leichte Schulter, sondern er mahnt sehr eindringlich, dass wir uns nicht abhalten lassen sollen, danach zu schauen, was Gott gerade macht, wo er gerade aktiv ist, wo er gerade am Wirken ist. Und wisst ihr, das passiert nicht nur in sozialen Medien. Manchmal passiert es, wenn wir uns in unseren To-Do-Listen verrennen, wenn wir unsere eigenen Pläne haben. Dann passt Gottes Zeitplan nicht so ganz rein. Dann übersehen wir auch manchmal Gottes Moment, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, unsere Aufgaben zu erledigen. Vor einigen Wochen habe ich das erlebt. Ich hatte nach langer Zeit wieder mal einen freien Tag und ich war so glücklich. Und wir waren draußen, es war warm, es war richtig warm. Und ich dachte, boah, schön, freien Tag, nachher noch ins Freibad und so weiter. Und dann kriegte ich eine Benachrichtigung, dass ich einen Anruf im Büro hatte. Und normalerweise gehe ich nicht dran. Und dann war ich draußen und ich merkte, dass so innerlich der Zug kommt, ruft zurück. Da dachte ich, ja, kann ich ja morgen machen. Und immer wieder so dieser Zug, hey, ruft zurück. Und dann rief ich an und dann teilte mir der Sohn von Gisela mit, dass Gisela Deppe im Sterben liegt. Und ich merkte, das ist so ein Moment. Ich also Hemd, Sakko angezogen, bin ins Altenheim. Das hat mir Gott nicht gesagt, das war super dumm, weil ich da geschwitzt habe in diesem Zimmer. Aber dieser Moment bei Gisela, auf ihrer letzten Wegstrecke mit ihr nochmal zu beten, sie zu segnen, ihr die Möglichkeit zu geben, nochmal loszulassen, auch den Kindern Evangelium greifbar zu machen, war so ein Kairos-Moment, so ein ganz besonderer Moment, wo diese Decke zwischen Gottes Reich und unserer Welt ganz dünn wurde. Weil er ihn geschenkt hat, nicht weil ich irgendwie. Aber wisst ihr, ich hätte ihn beinahe verpasst. Nicht, weil ich am Handy war. Nicht, weil ich so beschäftigt war, sondern weil ich eigene Pläne hatte. Und ich möchte euch hier nicht ein schlechtes Gewissen machen, sondern euch einladen, dieses akribische, dieses sorgfältige, dieses bewusste Leben zu machen. Und da werde ich euch jetzt keine Appelle machen, sondern ich werde euch einfach zwei Fragen mitgeben. Und die könnt ihr für euch persönlich vertiefen, die könnt ihr abfotografieren, vielleicht auch mit Freunden vertiefen. Wenn Zeit eine Währung wäre, wofür habe ich in der letzten Woche am meisten bezahlt? Und war es diese Investition im Licht der Ewigkeit wert? Und die zweite Frage ist, wo ist mir in den letzten Tagen, vielleicht auch Wochen, so ein Kairos-Moment begegnet, so ein göttlicher Moment? So eine ungeplante Gegebenheit, etwas Gutes zu tun und von meinem Glauben zu sprechen, die ich vielleicht fast übersehen hätte. Wisst ihr, wie ermutigend das ist, wenn ihr euch darüber austauscht? Aber wenn ihr sie verpasst habt und im Nachhinein merkt, oh, dann gibt es eine Möglichkeit zum Umkehren. Da ist keine Scham, sondern ich möchte euch da Mut machen, genau danach Ausschau zu halten. Denn Paulus sagt, wir sollen akribisch darauf schauen, was da ist und diese Zeit auskaufen, bewusst investieren. Und unsere Augen offen zu halten. Und ich kann gut verstehen, dass diese Fragen vielleicht auch zu Unsicherheit führen. Denn woher weiß ich, dass es ein göttlicher Moment ist? Und Paulus entfaltet das in den nächsten Versen noch einmal genauer, wo er auch so eine Antwort darauf gibt. Also Leben im Licht bedeutet auch bewusst und geisterfüllt zu leben. Und er macht direkt im Anschluss, also Zeit auskaufen, aus diesem Grund, weil wir die Zeit auskaufen und bewusst leben sollen, sollte nicht unverständlich sein, also nicht planlos leben, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Ihr sollt verstehen, was Gottes Wille für euch ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos und lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Also Paulus warnt uns davor, nicht unverständlich zu sein, sondern den Willen Gottes und ermutigt uns, den Willen Gottes zu verstehen. Glaube ist somit Verstehen und Urteilskraft verbunden. Also Glaube ist nicht losgelöst von meinem Verstehen. Verstehen hat etwas ganz Essentielles mit meinem Glauben zu tun. Glauben zu durchdringen, wahrzunehmen. Und christliche Weisheit ist ein an der Weisung des himmlischen Herrn orientiertes Verhalten inmitten einer Welt, die in ihrer eigenen Torheit von Gott abgerückt ist. Also es geht bei einem Leben im Licht nicht darum, nach dem Willen Gottes wie im Nebel herumzustochern oder in einer christlichen Glaskugel zu suchen. Und viele Christen verbringen viele Jahre damit, den Willen Gottes wie so ein verstecktes Osterei zu suchen. Und sie fragen, welchen Job soll ich nehmen, welchen Partner soll ich heiraten und so weiter und so fort. Der Wille, den Gott hier meint, ist, eine Art von Leben zu führen, wie Gott es eigentlich will. Und wisst ihr, dafür hat er uns sein Wort gegeben. Dafür hat er uns ein super Beispiel in Jesus gegeben, der uns genau sagt, wie ein Leben gelingen kann, das nach dem Willen Gottes gelebt wird. Und es geht um Beziehung. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so leben, wie es in einer Geschichte von einem Bauern heißt, der auf seinem Feld arbeitete. Und dann sah er eine Frau mit Wanderstöcken, die an einer Kreuzung stand und die ganze Zeit ihren Stock hochwarf und ihn drehte. Und er beobachtete das, guckte, machte seine Arbeit weiter und die stand da und 10-mal, 11-mal warf sie ihren Stock hoch. Und irgendwann kam er zu ihr und sagte, liebe Frau, was machen Sie denn? Ja, ich will gucken, in welche Richtung ich gehen soll. Dafür werfe ich meinen Wanderstock hoch. Ja, warum machen Sie das denn so oft? Ja, weil der Stock nicht dahin zeigt, wo ich eigentlich hin will. Machen wir das nicht manchmal so mit Gottes Willen? Gott sagt uns eigentlich ganz direkt, wie wir leben sollen, aber wir werfen lieber noch ein paar Mal das los und gucken, was passiert. Paulus macht euch, darum geht es nicht. Schaut, was Gott schon gesagt hat. Und er verwendet hier dann ein tolles Bild, was uns davon abhält. Denn er macht deutlich, dass Weinkonsum, und hier spricht er nicht von dem Glas Wein am Abend, beim Abendessen, sondern von einem zügellosen Konsum von Wein, der im Grunde unsere Sinne betäubt, hilft nicht dabei zu ermitteln, was Gott von uns will. Denn er sagt, betrinkt euch nicht mit Wein. Und er hat dabei nicht nur den Artemis-Kult, also der Artemis-Tempel war ganz groß in Ephesus und dort wurden ausschweifende Feste mit viel Wein, viel Essen, großem Gelage gefeiert, aber da gab es noch den Gott des Weines. Wenn ich den jetzt den Namen aussprechen müsste, ich müsste ihn ablesen, der Weg ist zu weit. Aber wenn der Gott des Weines, dort war der Weinkonsum dafür da, um die Weisung Gottes auch zu empfangen, um offen dafür zu sein. Und Paulus sagt, das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass ihr euch erfüllen lasst, dass euer Innerstes bereit ist dafür, den Geist Gottes zu empfangen und euch dadurch führen zu lassen. Hier geht es plötzlich um eine Beziehungsdynamik, nicht um eine einfache Information, die wir bekommen. Lasst euch erfüllen vom Geist Gottes, wie ein Gefäß, nicht mit Wein, sondern mit seiner Gegenwart. Das, die gute Nachricht ist, du bist auf der Suche nach Gottes Willen nicht auf dich allein gestellt. Weder auf dein Intellekt, noch auf dein Bibelwissen. Wenn du dem Geist Gottes Raum gibst, dann macht er das für dich. Er erinnert dich. Du musst schon in die Bibel schauen. Du musst schon die Gemeinschaft suchen, da kommen wir nachher noch drauf. Aber ich war erstaunt, als ich meinen Zivildienst in Tadschikistan gemacht habe, war gerade die Erweckung da, es sind 14 Gemeinden in 2-3 Jahren entstanden nach dem Bürgerkrieg. Und ich weiß noch, wie Hans-Dieter Becker, ein Dozent aus Eversbach, dort war und Unterricht machte. Und dann kamen tadschikische Christen, die erst seit ein paar Jahren Christen waren, auf ihn zu und stellten ihm Fragen aus der Schrift. Und er stand da und sagte, liebe Brüder und Schwestern, ich habe da keine Antwort drauf. Ich muss mich zuerst einmal zurückziehen, weil die Fragen waren so tief, so gut. Und sie haben Dinge erkannt, wo er sagte, das habe ich selber noch nicht mal durchdenkt. Und das war so hilfreich, weil er sagte, das war Gottes Geist, der sie dazu bewegte und diese Fragen in ihnen hochbrachte. Und das war so schön, es hingen die Leute, die hatten oft selten einen Schulabschluss. Aber der Geist Gottes hat ihnen Dinge geöffnet, weil sie sich haben füllen lassen. Ein Bild, was mir dabei geholfen hat, was das Füllen mit dem Geist Gottes ist, ist so ein Handschuh. Wie dieser Handschuh sind auch wir nach dem Ebenbild geschaffen. Der Handschuh ist ja nach dem Ebenbild einer Hand geschaffen. Und dieser Handschuh, wenn ich den an sich jetzt hinstelle, das ist jetzt vom Fahrradfahren, wenn ich ihn jetzt einfach so hinstelle, bringt er nichts. Ich kann unterschiedliche Dinge da hineinfüllen. Ich kann hier die Fernbedienung reinstecken und wenn ich Glück habe, erwische ich einen Finger, aber der Handschuh wird nicht seinen Zweck erfüllen. Ich könnte mein Handy versuchen, da reinzuquetschen und das Wissen des Internets und der KI da reinquetschen und ich könnte sogar noch das Mikrofon benutzen, der KI Fragen stellen. Aber der Handschuh wäre nicht dafür da. Er würde nicht seinen Zweck, das, wofür er erschaffen wurde, erfüllen. In dem Moment, in dem die Hand hineinkommt, entwickelt der Handschuh seine eigentliche Kraft und Bedeutung. Er wird lebendig, weil da etwas in ihm ist, was Leben hineinbringt. Und dieses Bild verwendet Paulus, dieses Füllen lassen mit der Lebenskraft und der Auferstehungskraft Gottes in unser Leben, weil das es ist, was uns lebendig macht. Das ist das, was uns befähigt zu leben, so zu leben, wie Gott es eigentlich von uns gedacht hat und wofür uns eigentlich geschaffen hat. Nicht auf uns allein gestellt, nicht mit unserer Weisheit, sondern erfüllt von ihm. Und dazu sind wir eingeladen. Und dann entdecken wir, was Gott eigentlich von uns will. Das ist der Wille Gottes, in dieser Beziehung mit uns zu leben. Nicht indem wir uns berauschen, nicht indem wir fliehen, sei es ins Doomscrolling oder in den Alkohol, wo wir versuchen, die Gefühle, die Sinnlosigkeit, die Suche nach Orientierung zu betäuben. Und das gibt es, nicht nur in der weiten Welt, das gibt es auch bei uns. Dass wir versuchen, diese Fragen mit irgendwas zu betäuben. Und Paulus ermutigt uns, nicht diese Auswege zu suchen, sondern uns füllen zu lassen von der einzigen Kraft, die uns auf den hinweist, der Leben gibt. Leben im Licht bedeutet, bewusst und geisterfüllt zu leben. Aber wie können wir das ganz praktisch machen? Das sind jetzt einige nette theologische Konzepte, die ihr jetzt gehört habt. Und Paulus schließt das auf eine wunderbare Art und Weise ab. Leben Licht bedeutet, eine ermutigende Gemeinschaft voller Dank zu leben. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Beten, wirklich hier, Johann? Ist das nicht ein bisschen plump? Ist das nicht so eine billige Antwort, jetzt einfach zu sagen, ja, betet. Paulus sagt hier, die Art, wie wir uns auch erfüllen lassen können, wie wir Raum geben können, damit der Geist kommen kann, ist, indem wir einander unterschiedlichste Arten, und er verwendet hier unterschiedliche Arten von Liedern, die zu uns sprechen. Denn Lieder, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder nicht, sind im Gottesdienst nicht ein Programmpunkt, einfach weil uns langweilig ist. Es sind Gebete, es sind Bekenntnisse. Das haben wir eben gemacht, in unterschiedlichster Art. Das sind Dinge, die uns gegenseitig daran erinnern. Und manchmal kann ich nicht mitsingen, weil es mir nicht gut geht. Und es ist so gut, wenn die Gemeinde ein Bekenntnis singt und mich daran erinnert, du Johann, du musst nicht die Last der Welt tragen. Du hast einen Freund, der König, Priester und Prophet ist. Der begleitet dich in deinen Alltag. Das ist es, worüber Paulus hier spricht. Wir schaffen Raum, wenn wir miteinander und einander dienen, mit den Gaben, die wir haben und das einander weitergeben. Dann schaffen wir Raum, dass der Geist hineinkommen kann und uns erinnern kann. Erinnern kann und vielleicht Licht in eine dunkle Situation hineinbringt, die wir am liebsten vor der Welt verheimlichen wollen. Aber wie Laura das vorhin gesagt hat, diese Gemeinschaft ist es das, was Kraft gibt. Die Gemeinschaft, die sie in ihrem Hauskreis erlebt, wo sie Dinge teilt, wo man miteinander auch Licht auf Dinge scheinen lassen kann, die nicht gut sind, wo man unvollkommen ist. tragt euch gegenseitig Psalmen vor und Lieder, singt für den Herrn, preist ihn aus vollem Herz und dankt Gott. Denn Dankbarkeit ist etwas, was uns sehr deutlich vor Augen hält. Nicht ich habe es geschafft. Nicht ich bin das Zentrum des Universums, sondern ich danke, weil ich empfangen habe, weil ich beschenkt wurde, unverdient und vollkommen geliebt. Und das werden wir jetzt gleich auch miteinander erfahren und erleben, wenn wir Abendmahl feiern. Wir werden auch gleich wieder miteinander singen. Und ich möchte euch Mut machen, dass dort, wo ihr vielleicht euer Leben im Autopilot angefangen habt zu leben, dass ihr innehaltet und euch öffnet für Gott und sein Reden. Denn wenn wir gleich einander zusingen, ich weiß, wer ich bin, dann ist es nicht nur so ein Bauchpinseln, sondern eine Vergegenwärtigung einer Identität. Denn in diesem Lied heißt es immer wieder, was Christus gemacht hat, was er gemacht hat. Das ist eine Wirklichkeit, die über meine Gefühle hinweggeht. Und manchmal erlebe ich es, dass wir in Gemeinden sagen, ja, das kann ich nicht mitsingen, ich fühle mich nicht danach. Die Realität Gottes ist nicht abhängig von deinen Gefühlen. Es fühlt sich vielleicht schräg an und du kannst sagen, du Jesus, es fällt mir sehr schwer zu glauben. Und in dem Moment öffnest du. Du verbirgst das nicht, du machst dich nicht zu. Aber wenn wir einander diese Sachen zusingen, dann lade ich dich ein, dass du es für dich, deinem Bruder, deiner Schwester, den Leuten, die hier vielleicht ganz neu sind, zusingst. Und Gott dankst, der Vater, der dich erschaffen hat und voller Freude ansieht, auch wenn du dich nicht danach fühlst, dass du dem Sohn dankst, der für dich ans Kreuz gegangen ist, um dir dieses Leben im Licht überhaupt erst zu ermöglichen, dass du den preist, der jetzt gegenwärtig ist, dem Heiligen Geist. Und die Gaben, die wir gleich am Tisch empfangen werden, lassen es uns schmecken, riechen und sehen, was er für uns getan hat. Darum lasst uns diesen Raum, diesem lebendigen Gott, schaffen. Jetzt ganz persönlich, in dem Lied, was wir miteinander singen. Denn du bist nicht berufen für ein Leben in der Finsternis. Du bist nicht geschaffen, ein Leben zu führen, in dem du dich mit unterschiedlichsten Dingen füllen lässt. Du wurdest geschaffen, dass der lebendige Gott in dein Leben einzieht. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch gar nicht getroffen. Vielleicht verstehst du das Ganze noch nicht und hast Fragen. Dann geh nicht achtlos über das Minenfeld des Lebens, sondern klär diese Fragen, stell diese Fragen und lass dich füllen von dem lebendigen Gott. Denn das ist sein Wille, das ist seine Absicht für dich und dein Leben. Amen.